Chemie kennt keine Liga. Der HFC-Podcast der Mitteldeutschen Zeitung.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chemie kennt keine Liga, dem HFC-Podcast der Mitteldeutschen Zeitung. Mein Name ist Julius Lukas, ich bin Host dieses Podcasts und mit mir wieder dabei, jetzt in guter alter Tradition, wir sind lange mal wieder immer so zu zweit da und so, ist alles gut. Ja, du schüttelst schon ein bisschen mit dem Kopf. Fabian Wölfling ist da, Sportchef der Mitteldeutschen Zeitung und Tobias Große, Sportchef, nicht Sportchef bist du nicht bei der Mitteldeutschen Zeitung, aber HFC-Experte, du bist
mindestens der Zweite.
In Spee. Ja. Oh, wir werden schon Ansagen gemacht.
Der Schattenchef.
Nein, also ihr teilt euch das ja alles gut rein. Ja, ihr beiden seid wieder da und wir gucken, die Saison hat begonnen und wir sind, wir gucken auf den HFC, wie es so reingegangen ist. Das wisst ihr natürlich alle daraus, aber natürlich da draußen, aber natürlich wollen wir noch mal so ein bisschen reingucken in die Spiele, die da waren, die beide mit 1-0 gewonnen wurden. Und mir wurde schon vorher gesagt, Fabian hat eigentlich nichts davon mitbekommen.
Das ist eine dreiste Lüge.
Nein, aber Tobias hat beide Spiele betreut für uns.
Genau.
Ja, hau mal rein. Erfolgreich 6 Punkte, da kann man erstmal nichts sagen, aber es war ja dann doch jetzt auch noch nicht so schillernd, sage ich mal.
Ja, nee, schillernd war es noch nicht, aber es war halt erfolgreich. Und das, es gab eine ganz schöne Szene in Magdeburg am vergangenen Donnerstag. Kommen wir ja gleich nochmal drauf zu sprechen. Dadurch, dass es dort relativ leer war im Stadion, nicht nur HFC-Fans da waren, hat man natürlich auch alles gut gehört. Und nach dem Spiel war die Mannschaft ja dann vor der Kurve, hat gefeiert. Und vom Capo, würde ich sagen, also der Mann mit dem Mikrofon am Zaun, der die Fans einpeitscht, kam dann die Ansage, jetzt ist erstmal egal, wie wir gewinnen. Hauptsache, es endet siegreich und es zählen nur Siege, Siege, Siege. Und ich glaube, das ist auch so das, was man da mitnehmen kann zum Saisonstart mit einem neuen Trainer und ja doch ein paar Zugängen dann auch in der Mannschaft, die sich dann direkt in der ersten Elf wiederfinden. Zählt jetzt erstmal nur die Spiele zu gewinnen. Wenn man es jetzt mit dem letzten Jahr vergleicht, da ist man ja so rein vom Auftreten her auch nicht schlecht in die Saison gestartet. Da war es dann aber 0-0 in Chemnitz und ein 1-1 gegen Plauen, spätes 1-1 gegen Plauen, trotz gefühlt 30 Chancen. Jetzt spielen wir zweimal mit 1-0 da, mit 6 Punkten. Ja, viel besser kann es eigentlich nicht sein.
Das habt ihr auch schon aufgeschrieben, dass natürlich das auch extrem Druck nimmt. Ja, ich meine, gerade genau, mit dieser umstrittenen Entscheidung auf der Trainerposition.
Genau, das war ja nicht ganz unumstritten. Robert Schröder, ja, die Entscheidung wurde da ab und an mal ein bisschen belächelt, weil er vorher nur bei Hertha Zehlendorf gearbeitet hat, in Anführungsstrichen nur bei Hertha Zehlendorf und ja auch nicht Vollzeit tätig als Fußballtrainer war, sondern auch noch Lehrer war. Und mit Marc Zimmermann ja ein sehr erfahrener Trainer da war, der Vizemeister geworden ist, der den Landespokal geholt hat. Das klammern wir jetzt mal aus. Von daher war das nicht ganz unumstritten. Ja, das gibt ihm jetzt Zeit, an den richtigen Stellschrauben noch zu drehen. Und das nimmt auch so ein bisschen den Druck, nicht nur vom Trainer oder von der Mannschaft, sondern ja auch von den Verantwortlichen, die Entscheidung getroffen haben.
Absolut. Wir haben ja vorher ein bisschen darüber geredet, dass da auch Systemumstellungen da waren. Wie hat das funktioniert? Hat das schon funktioniert? Sieht man das auf dem Rasen? Ist das eine andere Mannschaft? Spielt die anders?
Das ist jetzt keine komplett andere Mannschaft, aber die spielt schon ziemlich anders, finde ich. Man hat das ja schon in der Vorbereitung gesehen, dass das System Schröder, nenne ich es jetzt mal, durchaus ein bisschen anders ist als bei Marc Zimmermann. Also das sind dann nur so Nuancen und Feinheiten, da muss man sich dann irgendwie schon sehr mit auseinandersetzen, aber es gibt dann schon einige Sachen zu beobachten, die dann da nochmal ganz anders laufen. Das hatte ich vor 2 Wochen, glaube ich, schon mal angesprochen, so diese Tiefenläufe aus allen möglichen Positionen, die Robert Schröder fordert, das war jetzt auch gegen Magdeburg nochmal zu sehen. Das Tor entsteht ja daraus, dass Fatlhoum Elesi als zentraler Mittelfeldspieler da auf einmal hochgeht und allein vorm Strafraum ist, wo dann das Eigentor resultiert. Und dann gab es nochmal in der ersten Halbzeit eine riesengroße Chance, wo Max Kulke frei durch ist, der auch wie Elesi zentrales Mittelfeld spielt und dann auch den tiefen Lauf macht und komplett durch ist. Spielt dann quer auf Malik Fakro, was nicht so richtig funktioniert, was noch geklärt wird. Muss dann normalerweise das 2-0 sein. Aber ja, das sind so die Sachen, die sieht man da auf jeden Fall schon, die sich da rauskristallisieren.
Ich finde auch so ein bisschen, dass das, was man vermisst hat letztes Jahr, dass so solche Sachen rausgespielt werden, weil es auch rausgespielt ist, richtig?
Also genau, das hat letztes Jahr ein bisschen gefehlt, vor allem hat es in der Art und Weise gefehlt. Also wenn der HFC, der hat sich auch letztes Jahr durchaus gute Chancen rausgespielt, weil es sind ja immer noch sehr fähige Kicker da in der Mannschaft. Aber es hat so ein bisschen die Gefahr aus mehreren Positionen gefehlt. Es war viel im letzten Drittel Quergeschiebe, was dann auch sehr schnell ermüdet und was auch sehr schnell ein bisschen leichter ausrechenbar ist. Und eine ganz große Änderung, wie ich finde, ist es auch noch, wie der HFC verteidigt. Also brutal hoch die Mannschaft. Also Pascal Schmiedemann und Jan Löhmanns Rüben als Innenverteidiger stehen immer gefühlt auf Mittellinienhöhe, was durchaus ein gewisses Risiko birgt, aber natürlich auch das Feld wiederum klein macht. Wenn man den Ball mal verliert, kann man ihn relativ schnell dadurch wiedergewinnen. Ja, das, so hält sich das dann halt die Waage. Mit dem Risiko muss man dann leben, lebt Robert Schröder und hat auch die Spieler dafür, um das zu verteidigen.
Fabian, du hast eben so ein bisschen den Kopf geschüttelt.
Ich meine, nur das 1-0 gegen Magdeburg war jetzt kein wunderschön herausgespieltes Tor. Das war halt ein langer Schlag.
Nein, das Tor nicht, aber
der Laufweg war natürlich sehr entscheidend. Und genau, dass er sich dann da auch durchsetzt, robust. Aber ich glaube, da ist tatsächlich noch so ein bisschen Luft nach oben. Das hat Robert Schröder ja auch selber gesagt, dass ihm da eigentlich noch ein bisschen fehlt von dem, was er eigentlich sehen will. Eben diese tiefen Läufe, der Mut, in die 1-gegen-1-Situation zu sehen. Da war gegen BFC und auch gegen FCM dann in der zweiten Halbzeit war davon dann nicht mehr so viel zu sehen. Und ich glaube und könnte mir auch gut vorstellen, dass da gegen Hertha Zehlendorf dann nochmal eine Entwicklung in die richtige Richtung zu sehen wird. Jetzt einfach auch mit dem Selbstvertrauen der Ergebnisse als positiven Rucksack sozusagen.
Positive Rucksack ist auch
ein Schwachsinn. Ich habe gerade überlegt, das ist keine sinnvolle Metapher.
Positiver Rucksack, aber wir wissen, was du meinst.
Man muss ja dann noch sagen, dass die Spieler, die da vorne genau für diese Sachen zuständig sind, also so Fabrice Hartmann war in der Vorbereitung ab und an mal ein bisschen verletzt, hatte so kleine Blessuren. Bei dem merkt man, dass da noch ein kleines bisschen was fehlt zur Topform, die er letztes Jahr in der Rückrunde hatte. Auch Malik Fakhro macht schon gut was aus, wenn du den da vorne stehen hast mit so einer Ringerfigur, würde ich jetzt mal sagen, ohne es irgendwie negativ zu meinen, sondern er knallt da schon gut die Gegenspieler weg, also da prallt irgendwie gefühlt jeder ab. Und wenn dann jetzt Erhard Polat noch fit ist, dann hast du da, glaube ich, eine Offensivreihe, wenn die erstmal eingespielt ist, dann können die schon sehr viel bewegen.
Ja, also gegen Magdeburg ist mir das auch aufgefallen, dass die da vorne schon Betrieb machen, so. Also da hast du schon Leute, die was können, die auch von der Mentalität her wirken die zumindest schon sehr, sehr ordentlich. Was ich auch gut fand, es waren ja zwei sehr unterschiedliche Mannschaften, gegen die der HFC jetzt schon gespielt hat. Also BFC sehr viel defensiver, das habt ihr auch geschrieben. Und Magdeburg ja durchaus bemüht zu spielen. Ist das auch nochmal wichtig, dass man so auch beide Seiten so ein bisschen schon hat oder beide Extreme?
Ja, ich glaube schon. Also dass der BFC, ich glaube, es werden viele Gegner so sein wie der BFC, dass sie sich eher hinten reinstellen. Und sich dann denken, dann lasst er den HFC mal sein Glück versuchen und vielleicht geht ja mal ein Konter durch, war ja beim BFC auch so, die hatten ja auch so zwei, drei ganz gute Situationen, wo sie dann mal umschalten konnten. Das ist halt die Gefahr, von der ich eben schon gesprochen habe. Dass Magdeburg 2 jetzt sehr viel mitspielen will, das hat mich auch nicht überrascht. Ich glaube, das gehört dann einfach so dazu, dass man das macht. Das ist ja bei Hertha 2 zum Beispiel genauso. Das ist ja das Konzept zweiter Mannschaften. Dass man jetzt schon mal beides gesehen hat, ist ganz gut. Ob das jetzt so groß entscheidend ist, ist wieder eine andere Sache. Aber ich glaube, es werden mehr Gegner gegen den HFC so spielen, wie es der BFC gemacht hat, mit Fünferkette und gefühlt allen Mann 30 Meter vorm Strafraum, dass da jetzt viele mitspielen wollen.
Davon ist auszugehen, zumal der HFC, ja, wie wir wissen, der große Favorit ist bei allen Mannschaften.
Genau.
Du warst mit in Magdeburg, Tobias. Mhm. Das war ja so das Derby, was man eigentlich nicht haben wollte. Das wurde ja vorher auch viel gesagt. Es gab den Boykott der FCM-Fans. Wie war es dort? Also was war das für eine Stimmung?
Ja, komisch halt, ne? Also, es hat so ein bisschen an Corona-Zeiten erinnert, wo dann Auflagen waren, dass nur so und so viele Zuschauer in Stadien bzw. Hallen durften. Hat sich komisch angefühlt. Die HFC-Fans haben da ganz, ganz gut Alarm gemacht, noch die 1200, 1300 oder 1500, was es am Ende waren. Von daher hat es sich nicht ganz so gespenstisch wie damals angefühlt, aber am Ende war es trotzdem komisch. Ich will die Entscheidung von Magdeburg jetzt auch gar nicht kommentieren oder gar nicht groß einordnen. Das muss man einfach so akzeptieren, wenn man es so macht. Ich finde es, die private Meinung gönne ich mir jetzt einfach mal, ich finde es ein bisschen respektlos, auch Medienvertretern gegenüber, wenn man danach keine Pressekonferenz anbietet, sondern nur die Mixzone öffnet im Stadion unten. Aber gut, die Entscheidung hat Magdeburg so getroffen, damit müssen sie dann halt leben.
Genau, die Hintergründe habt ihr auch alles schon beschrieben. Insofern ist es jetzt einfach erstmal so und mal gucken, ob wir das dieses Duell zumindest nächstes Jahr dann wieder haben oder vielleicht eben doch nicht mehr. In Magdeburg, also wir haben ja noch eine Rückrunde, aber die ist ja dann in Halle, da ist das ja dann sowieso anders, aber wahrscheinlich werden die Magdeburg-Fans da auch nicht mitkommen.
Nee, in der Halle nicht. Aber der Präsident vom FCM hat ja dann auch gesagt, rund um das Spiel, das war jetzt erstmal eine einmalige Aktion. Also sollte der HFC nicht aufsteigen, wovon wir jetzt natürlich nicht ausgehen, wir gehen ja davon aus, nächste Saison sind wir ein Drittliga-Podcast und ich bin sehr überzeugt, dass der FCM 2 nicht absteigen wird, bin ich mir ziemlich sicher, weil die einen guten Ball spielen und auch gute Spieler haben.
Ja.
Also sollte es dann nochmal zum Duell kommen, könnte ich mir vorstellen, dass es dann anders aussieht. Ich glaube, das wäre dann auch im Sinne des Fußballs und was wir jetzt so gehört haben, wir sind jetzt nur ein bisschen weiter weg und kein FCM-Podcast, aber das vielleicht nur so als Ergänzung. War das jetzt auch nicht so unumstritten, wie das vielleicht dann so nach außen immer kommuniziert wurde, so als Schulterschluss von Fans und Vereinen. Also es gab da auch viele in Magdeburg, die da nicht so mit einverstanden waren, aber deswegen schauen wir mal, wie es dann nochmal aussehen könnte, aber vielleicht kommt es ja auch gar nicht mehr dazu. Ich glaube, da würde sich tatsächlich dann auch niemand ärgern, sowohl in Halle als auch in Magdeburg, dass es dieses Derby in der Form dann vielleicht nicht nochmal gibt.
Genau, das Gefühl habe ich auch, dass sich da beide Seiten bei dieser Sache zumindest einig sind. Okay, wir haben noch ja vielleicht so ein bisschen, was viele Fans vielleicht auch so ein bisschen bewegt hat. Wir hatten ja auch lang und breit über den Abschied von Jonas Nietfeld gesprochen, der weggegangen ist, weil im Endeffekt kein Geld da war. Und dann hat der HFC jetzt nochmal zugeschlagen und man sich denkt, da ist auf einmal doch Geld da. Was ist da los? Was sagt der Verein dazu? Wie würdet ihr das bewerten?
Ja, es verwunderte natürlich auf den ersten Blick. Also als das dann die Meldung kam, das war ja kurz vor dem ersten Spieltag, war dann auf einmal Bocabaro noch da, dass das mal so ein Thema sein könnte. Es war irgendwie so naheliegend, weil der natürlich unter Robert Schröder in der Rückrunde wirklich überragend getroffen hat. 11 Tore in 13 Spielen. Also das ist schon eine Fabelquote.
Den hat er quasi mitgebracht jetzt sozusagen.
Mit Verzögerung sozusagen. Obwohl er gesagt hat, er war jetzt da nicht so die treibende Kraft. Also er hat jetzt nicht da angerufen und gesagt, die Junge, komm mal zu uns. Weil der hatte natürlich auch schon das ein oder andere Angebot nachvollziehbarerweise nach der Quote. Aber stand ja eigentlich noch in Zehlendorf unter Vertrag. Also der HFC hat auch eine Ablösesumme gezahlt. Und da hebt man dann doch mal die Augenbraue mit der Nietfeld-Vorgeschichte. Ja, so wie es erklärt worden ist vom Sportchef, ist es halt so, dass diese Ablösesumme bezahlt worden ist, die nach unseren Informationen bei 10.000 Euro liegen soll, was jetzt so, nicht ganz zwei Jonas Nietfelds Monatsgehalter gewesen wären, würde ich jetzt mal so roundabout tippen, wenn wir jetzt zu Ende verhandelt hätten. So, das ist jetzt mal so der eine, um das mal so ein bisschen in Relation vielleicht zu sehen. Und dann soll halt Bocabaro, der jetzt nun ja auch kein Starspieler ist, trotz der Quote, also der hat vor ein paar Jahren noch Verbandsliga hier gespielt für Weißenfels, hat sich dann peu à peu hochgespielt, war bis Winter noch Oberliga in Halberstadt. Und der ist jetzt so im unteren Drittel des Gehaltsvolumens. Und wenn man an den Podcast mit Daniel Mayer noch erinnert, das untere Drittel Gehaltsvolumen beim HFC soll ja ungefähr auf dem Niveau oder unter Wäschefrau sein. Also es wird jetzt nicht so viel sein. Also das ist schon klar, dass Jonas Nietfeld, selbst wenn er Verhandlungsbereitschaft gezeigt hätte, am Ende jetzt, glaube ich, nicht für das Gehalt gespielt hätte, das jetzt ein Bocabaro kassiert, aber es, so ein leichtes Geschmäckle, so zumindest bei mir, blieb jetzt da schon. Auch wenn ich es irgendwo nachvollziehen kann, dass man es jetzt nicht so 1:1 in der Relation setzen kann, so, für Nietfeld kein Geld, aber für Baro schon, so einfach ist es halt nicht. Aber es zeigt vielleicht schon auch so ein bisschen, dass dann im Endeffekt, da die Prioritäten dann doch vielleicht ein bisschen andere waren, letztendlich, bei dem, was man dem Kader hinzufügen wollte oder auch nicht.
Und Nieder hat ja schon gezeigt, dass er noch für Tore gut ist, hat ja schon einmal getroffen. Ja. Also insofern hätte er das vielleicht auch beim HFC machen können, aber das ist natürlich alles viel hätte.
Aber Bocabaro hatte auch einen sehr guten Start, vielleicht das noch kurz. Also der kann schon auch kicken, also gegen BFC, da war der in 5 Minuten, hat er schon ordentlich da abgebrannt. Also der ist halt echt sehr schnell, sehr dynamisch. Gegen FCM hat er sich ein bisschen schwerer getan, aber gegen BFC hat er ja gleich die rote Karte da rausgeholt noch gegen den Keeper. Und ich glaube jetzt gegen seinen Ex-Verein, wenn er da so als Joker reinkommt, nochmal mit der kleinen Zusatzmotivation, über die wir gleich noch sprechen werden, könnte ich mir auch vorstellen, dass da das erste Saisontor vielleicht auch mal kommt. Ich sage es jetzt einfach mal voraus fürs Wochenende.
Aber insgesamt, das haben wir vielleicht eben vergessen, so, es deutet sich schon ab, dass da so eine Stammformation gefunden wurde schon in den ersten beiden Spielen. Das haben wir mit den gleichen angefangen oder ist da noch viel Bewegung?
Nö, es haben die gleichen angefangen. Ich denke mal, dass Serhat Bolat, wenn er jetzt wieder fit ist, er hat ja einen Muskelfaserriss. Ja. Es hat ein bisschen länger gedauert, als es vielleicht eigentlich dauert, aber das ist bei Muskelfaserrissen immer unterschiedlich. Hat jetzt aber letzte Woche schon wieder sehr viel mittrainiert. Gehen jetzt mal davon aus, dass er jetzt am Wochenende auch wieder im Kader stehen wird. Vielleicht noch nicht gleich wieder eine Option für die Startelf ist. Aber wenn er dann wieder richtig fit ist, dann gehe ich fest davon aus, dass er dann links außen spielen wird. Er hat ja unter Robert Schröder in Zehlendorf damals auch schon herausragend funktioniert. Beide kennen sich sehr gut, beide schätzen sich sehr, wissen, was sie voneinander haben wollen und brauchen. Und der Rest der Mannschaft steht, glaube ich, jetzt soweit erstmal. Mhm. Okay. Also jetzt mit dem kleinen Zusatz natürlich, dass Jan Löhmann gelb-rot kassiert hat und dafür jetzt Burim Halili spielt, oder sehr wahrscheinlich Burim Halili spielt gegen Zehlendorf, aber das hatten wir ja auch vor 2-3 Wochen oder vor in der vorletzten Folge, glaube ich, auch schon mal besprochen. Das ist jetzt keine große Schwächung. Also die beiden bewegen sich da durchaus auf einem Niveau.
Okay. Rein personell hat sich da noch jetzt zuletzt ein bisschen was bewegt, also zwei Abgänge. Erzählt das mal noch irgendwie so ein bisschen, was da los war?
Ja, also das hatten wir, glaube ich, andiskutiert auch schon in der letzten Folge.
Ja, das ist natürlich der Kader sehr,
sehr, sehr groß. Da haben wir über XXL-Kader, glaube ich, und solche Worte haben wir benutzt. Ist jetzt ein klein bisschen kleiner geworden. Also erst kam ja noch einer hinzu.
Ja, ich würde sagen, erst mal so ein bisschen größer geworden. Also
haben wir nochmal eine T-Shirt-Größe draufgelegt. aber ja, jetzt sind auch zwei Spieler gegangen. Der eine ist Robin Friedrich, das hat man ja mal so kurz in den Raum geworfen, als einer, der so in der Offensive es schwer haben würde. Hatten aber gesagt, ja gut, ein U-Spieler, der eigentlich flexibel einsetzbar ist, vielleicht behält man den dann doch. Gut, jetzt ist er weg bei Chemie Leipzig. Ja, ist, glaube ich, für ihn eine gute Lösung. Also er ist ein junger Angreifer, hat auch gezeigt, ja, wenn er gespielt hat, dass da viel Talent auch da ist, viel Intensität, wirklich extreme Laufbereitschaft, aber er wäre jetzt einfach schwer da vorbeigekommen an Fakro und Baro bei nur einer Spitze, wie sie gerade aufgestellt wird, taktisch. Wäre da jetzt so die drei oder vielleicht sogar nur vier gewesen. Es gibt auch noch Lukas Ehrlich, den Leihangreifer.
Und Chemie kann es gerade gebrauchen.
Und ich glaube, da wird er, sollte er zumindest auch von seiner Qualität und aus seinem Anspruch her, glaube ich, eine Stammkraft sein. Und dann in dem Alter und hat natürlich den Vorteil, es ist quasi, er muss jetzt noch nicht mal umziehen. Das ist ja quasi vor der Haustür. Und das ist, glaube ich, für ihn jetzt auch so, er kommt ja aus Nordhausen gebürtig, also aus Thüringen. Ist das, glaube ich, eine ganz gute Situation, um da jetzt vielleicht nochmal richtig Fuß zu fassen, jetzt nach ein paar schweren Jahren. Hat ja auch vor dem Wechsel zum HFC in Verl nicht wirklich viel gespielt. Einfach jetzt mal so das Vertrauen jetzt so richtig zu kriegen, eine Stammkraft zu sein, ist, glaube ich, gut für ihn. Hat trotzdem aber, glaube ich, ja, jetzt hier nicht enttäuscht in Halle, sondern schon so eine vernünftige Saison gespielt, sagen wir mal so. Die Effizienz ist so ein bisschen abgegangen, wie bei allen Stürmern irgendwo, aber
und ja. Bei dem anderen Wechsel ist es ja ähnlich, dass der Ort so ein bisschen eine Rolle gespielt hat und, wie ihr ja geschrieben habt, eine sehr kuriose Vertragssituation vorhanden ist.
Ja, das weiß ich auch nicht, ob ich das schon mal irgendwo gesehen habe oder gehört habe oder gelesen habe im Fußball. Also Niklas Kastenhofer, über den wir sprechen, wird jetzt wahrscheinlich, die meisten werden es mitbekommen haben, zumindest wenn man jetzt den Podcast hört, sollte es eigentlich auch schon offiziell sein. Es soll ja Montagnachmittag, also jetzt irgendwann demnächst nach unserer
Aufnahme bekannt gegeben. Ach so, heute ist Montag übrigens.
Ja.
Das habe ich vorhin nicht gesagt, oder?
Ja, ich habe es ja extra, ich will dir ja nicht immer auf die Finger hauen. Also Transfer wird heute Montag bekannt gegeben, wenn ihr es hört, sollte er schon bekannt gegeben worden sein. Er wird zum SV Babelsberg gehen, hatten wir ja auch andiskutiert, dass es Kastenhofer schwer haben wird, trotz aller Vereinsliebe, da an den ganzen Könnern der Abwehr vorbeizukommen, wo gerade Schmiedemann ja wirklich einen überragenden Start schon hingelegt hat. Jetzt ja, ist Lühl gesperrt, Lümmernsröben, aber dafür kommt halt Lidi rein und so weiter und so fort. Hat trotzdem natürlich lange gehofft, dass es doch irgendwie noch Chance gibt, hat mir jetzt auch gesagt im Gespräch gestern noch, wir haben telefoniert, ja, ich wäre auch okay gewesen, eine zweite Option erstmal zu sein, sozusagen ein Backup, hat sich dann aber auch in den ersten Spielen nicht ergeben, er war jetzt zweimal nicht im Kader und da ist er jetzt halt einfach nach der Saison, wo er schon letzte Saison nicht viel gespielt hat, das kann er sich halt einfach nicht erlauben, wenn er noch Perspektive haben will als Berufsfußballer, sprich sein Geld damit verdienen will und deswegen, ja, war eigentlich lange im Raum, dass er nach Lübeck geht, wo er ja schon mal war. Aber die sind in höchsten finanziellen Schwierigkeiten.
Das hat man auch schon mal gesagt, dass die eigentlich überhaupt keinen
Spielraum
mehr haben.
Ja, war das. Daher kam auch diese Option, also diese Idee, die jetzt letztendlich passiert ist, dass er quasi einen Vertrag bei Halle für die nächste Saison schon unterschrieben hat. War so ein bisschen, ja, okay, nach Lübeck gehen, schwierig, wer weiß, wie sich das da entwickelt und dann stehst du mit nichts da. Für einen verdienten Spieler, der ja auch letztes Jahr, obwohl er nie gespielt hat, eigentlich, ja, so hat man es auch immer gehört, immer top in der Kabine sich verhalten hat. Trotz Tribünenplatz immer ja da gepusht hat und dann, als er ja gespielt hat am Ende, eigentlich es auch vernünftig gemacht hat. Also der hat sich wirklich nichts vorzuwerfen und das hat man auch so ein bisschen anerkennen wollen im Verein. Jetzt hat er diesen Vertrag, muss ihn aber nicht antreten. Also wenn er jetzt da in Babelsberg glücklich wird, was ja auch so ein bisschen in der Nähe der Heimat ist, also deutlich näher als Lübeck und ja, da gibt es auch ein, zwei Verletzungsfälle in der Abwehr, da hat er, glaube ich, auch gute Chancen, schnell zu spielen und der ist ja auch, glaube ich, auf Regionalliga-Niveau, wenn er sich mal reingefuchst hat, ist es ja auch ein guter Spieler. Ich könnte mir gut vorstellen, dass er da auch bleibt und dann dieser Vertrag in Halle quasi null und nichtig wird. Aber es ist ja trotzdem eine nette Geste gegenüber einem Spieler, der halt wirklich jetzt ja wahrscheinlich irgendwann mal in HFC-Bettwäsche tatsächlich geschlafen hat und das nicht nur behauptet.
Absolut, absolut. Ich glaube, aus seiner Position ist das jetzt schon gut so und dass er dann noch die Sicherheit hat, dass er in Halle dann auch noch Vertrag hätte oder ja, wie, je nachdem, wie es ausgeht. Ich finde es ein bisschen schade, dass die ganzen Eigengewächse irgendwie nicht so richtig Fuß fassen in Halle, aber es ist halt wahrscheinlich einfach nicht immer möglich, oder?
Naja, das Problem ist, glaube ich, immer so, dass man muss es halt genau treffen. Ne? Es gibt ja so einen Julian Gutter, der war dann halt irgendwann einfach zu gut. Ne? Die ziehen dann weiter. Oder ja, es ist halt schwer. Es ist halt Berufsfußball und der HFC ist halt auch ein Verein, der Ambitionen hat. Und letztendlich ist Lokalkolorit schön und das wünscht man sich irgendwie auch. Und es holt natürlich auch die Fans ab. Andererseits, ja, sind es Elfer Lenser und sie verlieren 5:0 gegen Zehlendorf. Da kann sich Daniel Mayer und Robert Schröder können sich davon auch nichts kaufen.
Ja, absolut. Dass es immer schwer ist, ist klar. Und das ist aber auch schon eine ganze Weile ja nicht mehr so, dass jetzt da irgendwie einer aus dem Nachwuchs nach oben kommt und dann auch Fuß fasst.
Es gibt so ein paar Vereine, die das sehr gut machen. Ne? Also die dann eine sehr gute Ausbildung betreiben. Freiburg zum Beispiel jetzt so in der Bundesliga, sowas, was einem einfällt. 1860 München hat das auch lange gemacht, trotz viel Chaos im Umfeld. Aber ja, vielleicht wird es ja beim HFC auch mal wieder besser. Man hat zumindest immer mal wieder gerade jetzt in einer guten Zahl auch Spieler hochgeholt. Also Emilio Stobbe ist ja noch dabei, dieser Niklas Gleich, den sie hochgeholt haben, der in der Vorbereitung auch sein Talent gezeigt hat. Also sie versuchen es schon, sie geben schon Chancen, aber letztendlich müssen es die Spieler dann auch einfach Absolut. Ja, in einem Profigeschäft ist es halt ein Konkurrenzkampf und da muss man sich dann letztendlich auch durchsetzen.
So, jetzt habt ihr mir hier noch draufgeschrieben bei Wechselthemen. Ich konnte es, weiß gar nicht so richtig. Also wir haben ja so einen Themenzettel immer vorher, da kriege ich so ein paar Hinweise, worum es ja heute gehen könnte. Da steht ja drauf, wer kann noch gehen, wer könnte noch kommen? Ist das wirklich eine Option? Also gehen, klar, aber wer könnte noch kommen?
Ja, vielleicht die erste Frage, wer kann noch gehen? Also gerade akut niemand, aber ja, haben wir ja auch schon mal andiskutiert, Zaruba, mit dem habe ich letzte Woche gesprochen. Der hatte ja diesen Bänderriss aus der Vorsaison und ist jetzt erst so langsam wieder richtig im Training und hat halt gesagt, ich will erstmal fit werden, bevor ich mich eigentlich so wirklich damit auseinandersetzen will. Und dann will er halt gucken, schafft das in Kader so ein bisschen ähnlich wie bei Kastenhofer. Ne? Ich denke, der hat schon die Hoffnung, dass er mal zumindest im Kader steht und sich mal zeigen kann. Wenn das dann nicht passiert, könnte ich mir schon vorstellen, da war ja so die Idee, ich glaube, das hatten wir auch schon beschrieben, dass man den Vertrag verlängert und ihn dann verleiht. Das könnte ich mir schon sehr gut vorstellen, dass es noch passiert. Und dann gibt es halt so ein, zwei, wo man jetzt einfach drauf gucken kann. Wer hat jetzt zum Beispiel, Pierre Weber hat jetzt noch keine Minute gespielt, zuletzt gegen Magdeburg nicht im Kader. Das wäre so einer, könnte passieren. Ist jetzt nichts Akutes, also auch nichts, dass ich irgendwas in Gerücht gehört hätte, aber das kann man sich ja dann irgendwie abzählen, wer da noch so in Fragen kommen könnte. Die wenig spielen, logischerweise.
Und die Frage muss jetzt Tobias beantworten, wer kann da noch kommen? Fabian hat die leichte genommen.
Ich glaube, so ein Name, den wir ja auch schon mal genannt haben, ist ja Jordi Wegmann. Er hat ja 2 Jahre nicht gespielt, war ja erst damals unter Sreto Ristić und Thomas Sobotzik, als die noch die Verantwortung hatten, aussortiert. Für ein halbes Jahr, also für die Rückrunde, wurde dann von Stefan Reisinger zurückgeholt, hatte sich dann relativ schnell verletzt. Hat sich dann in der Vorbereitung auf die vergangene Saison verletzt, wo er eigentlich jetzt als ein Hoffnungsträger so ein bisschen mit galt, auf der linken Schiene zu spielen. Was er ja davor, bevor er zum HFC gekommen ist, in Ingolstadt?
Augsburg,
zweite Mannschaft. Augsburg, zweite Mannschaft, sehr gut gemacht hat, auch auf Regionalliga-Niveau. Deswegen waren da viele Hoffnungen in ihm gesetzt worden, vergangenen Sommer. Dann hat er sich verletzt, hat die ganze Saison verpasst. Hat quasi also 2 Jahre lang jetzt überhaupt gar nicht wirklich gespielt. Da ist jetzt halt, ohne ihm was Böses zu wollen, aber die Frage, selbst wenn man jetzt als HFC Jordi Wegmann abgeben möchte, welcher Verein sagt da, ja, machen wir, nehmen jetzt einen Spieler, der 2 Jahre keine Spielpraxis hatte, mehrfach mit irgendwelchen Sachen zu kämpfen hatte, an Knie und Rücken und so, das ist halt schwierig.
Jetzt hast du aber trotzdem die Frage beantwortet, wer noch gehen könnte. Ich wollte aber wissen, wer noch kommt.
Nee, du hast eben gesagt, wer noch gehen könnte, oder?
Okay. Egal.
Ich kann es noch schnell
machen. Kommt.
Ich gucke, die Zeit rennt auch schon wieder
hier. Ach so,
ich kann es noch schnell machen. Also es ist nichts Konkretes, aber wie sagen wir mal, es gehen noch mehrere Payroll von der berühmten Payroll auf Neudeutsch, also vom Gehaltszettel runter und man hat noch mal ein bisschen Luft. Dann wäre so die Idee, was so zu hören war, vielleicht auf der Achterposition noch mal nachzulegen. Ja. Und zwar in dem Sinne, dass man sagt, man hat da jetzt viele technisch beschlagene Spieler, Elesi, Kulke, Wosch soll da ja eigentlich perspektivisch ausspielen, der jetzt gerade auf dem Flügel ein bisschen ausgeholfen hat, in Anführungszeichen. Das sind halt eher kleine, technisch beschlagene Spieler und da war so die Idee, vielleicht nochmal ein anderes Profil zu holen, sprich, jetzt idealtypisch gedacht, natürlich 5-10 Regale zu weit oben, aber so Leon Goretzka, also jemand, der halt einen Körper da mit reinbringt, der auch mal in den Strafraum mit nach vorne geht und da vielleicht auch mal reinköpft, sozusagen als ein bisschen Überraschungseffekt. Das wäre so noch eine Idee, aber das ist jetzt noch nichts.
Habe ich schon eine Podcast-Überschrift? Leon Goretzka zum HFC? Fragezeichen.
Ja, das wäre maximal unseriös.
Clickbait vom Feinsten.
So kennen wir dich.
Tja, wenn ihr solche Vorlagen liefert, was soll ich da machen?
Das passt eigentlich zum Thema Vorlagen, oder? War das jetzt die Überleitung? Ich weiß nicht.
Nein, das war nicht die Überleitung, aber erzähl mir trotzdem was. Also Ausblick Zehlendorf ist das nächste Spiel. Am Samstag?
Ja.
Ganz normal, wie immer.
14 Uhr, da wird es auch noch genug Karten geben, im Gegensatz zu dem Spiel, das dann
ja, folgt. Da will ich sogar hingehen, mal ins Stadion. Da lacht er. Ja. Sehr schön. Also jetzt einfach nur für mich so. Und da gibt es aber, also das Spiel haben wir ja schon ein bisschen drüber geredet, was den HFC so ungefähr erwartet, der alte Verein von Robert Schröder und so weiter. Aber da gibt es Stress. Und der ganz schön vergangenes Jahr Stress und dann gibt es jetzt wieder Stress. Womit hängt das zusammen?
Na, es gibt einen, auch Hertha Zehlendorf hat einen Präsidenten. Heißt Carmin Niermann, ist da auch schon ewig dabei. Eigentlich Hertha Zehlendorf ein grundsolider und sympathischer Berliner Verein, die wirklich gute Nachwuchsarbeit machen.
Das klingt so, als wäre der Präsident da.
Ich kenne ihn nicht persönlich, aber er fällt schon mit so polternden Aussagen aus. Also man erinnert sich vielleicht an die Winterepisode mit Polat, wo er ja auch sehr offensiv kommuniziert hat, so von wegen, Daniel Mayer, es wäre alles frech, was der macht und er hätte gegen irgendwelche geheimen Absprachen verstoßen und dass wir hinter dem Rücken fanden, also haltlose Vorwürfe. Und jetzt hat er so ein bisschen unaufgefordert, also kam jetzt so bei Fußball Berlin, es klang jetzt so ein bisschen so, als hätte er da mal angerufen und gesagt, ich will jetzt mal mich beschweren. gesagt, ja, hier Bocabaro, der ja auch von Hertha Zehlendorf jetzt kam, der hätte ja hier bei uns sozusagen, wäre nur verletzt gewesen und hätte nur irgendwie 30% der Einheiten in der Vorbereitung mitmachen können. Und jetzt in Halle hat er dann direkt gespielt, ob es da einen Wunderheiler gibt. So ein bisschen war so seine sarkastische Aussage, so ein bisschen ihm quasi, ja, eine vorgeworfene Verletzung zu simulieren. Und dann hat er auch noch in einem Zug sozusagen auch noch Robert Schröder angegangen, den er vorher noch bei dessen Verabschiedung im Mai noch gesagt hat, ja, wie traurig das wäre und man hätte ihn doch gerne gehalten. Und jetzt so gesagt, ja, der wäre ja auch unehrlich, hat ja gesagt, er wollte mehr Zeit für die Familie aufbringen, wo aber Schröder ja auch schon beim Abschied von Hertha Zehlendorf deutlich gesagt hat, ja, aber er will in den Profifußball, er will halt diese Doppelbelastung Lehrer und Fußballtrainer nicht mehr haben. Also irgendwie scheint da der Frust sehr groß zu sein gegenüber des HFCs und den Ex-Angestellten. Es nahm dann wirklich relativ absurde Blüten dann auch noch bei Facebook, dann der offizielle Kommentar, also der offizielle Account von Hertha Zehlendorf, da irgendwie noch weiter gegen Schröder geschossen hat und dann anderen Usern irgendwie auch noch vorgeworfen hat, sie würden vielleicht irgendwie unter falschen Decknamen als Robert Schröder kommentieren. Also es war wirklich ja ein bisschen absurdes Theater irgendwo und ja, gießt natürlich so ein bisschen was rein in dieses Duell, was sonst so ein klarer Favorit gegen Abstiegskandidatnummer wäre. Ich weiß jetzt nicht, ob das dann tatsächlich am Samstag groß zu sehen sein wird, weil als Hertha Zehlendorf in der Rückrunde da war, gab es ja auch diese Vorgeschichte mit Prolat. Da ist jetzt auch nichts Besonderes aufgefallen. Aber ja, es ist schon ein bisschen befremdlich.
Klingt ein bisschen, als wäre da immer sehr gekränkt, wenn ja, jemand sich da verabschiedet.
Schon, aber ich sag mal, es ist ja auch eine Ablösesumme für Bocabaro geflossen. Also ganz schlecht rausgenommen gekommen sind sie ja aus der Nummer nicht dafür, dass der ein halbes Jahr da gespielt hat.
Ja.
Und der Ex-Trainer, der jetzt HFC-Trainer ist, hat sie ja auch in die Regionalliga geführt und dort gehalten. Also
man müsste vielleicht dann, also ich verstehe das halt auch überhaupt auf keinen Fall, wo das herkommt, weil er müsste doch eher den Gewinn für seinen Verein sehen, so dass dieses Sprungbrett zu sein, ne? Für, ja, absolut, für Spieler wie Serhat Polat, die ja irgendwie gefühlt davor schon mit der Profikarriere abgeschlossen hatten, dann zu Hertha Zehlendorf in die Oberliga gegangen sind und sich jetzt darüber zu einem Unterschiedsspieler in der Regionalliga entwickelt haben, genauso wie Bocabaro, der aus der Oberliga kam und jetzt zu nun mal der Top-Adresse in dieser Liga geht. Das ist nun mal so und genauso wie es dann für den Trainer ist, der dann von seinem Trainer-Lehrer-Switch halt zum vollberuflichen Fußballtrainer wird. Also weiß ich nicht, ob er sich damit einen Gefallen tut oder ob man da nicht vielleicht lieber nichts zu sagen sollte und einfach das als Auszeichnung für den Verein und für die Arbeit des Vereins sehen sollte.
Man weiß immer nicht, was da alles noch dahinter steckt und was da für persönliche Befindlichkeiten noch alles vielleicht vorhanden sind.
Ja, die sollten dann aber vielleicht persönlich bleiben.
Das klingt schon so tut er
aber seinem, so Präsidenten haben das doch ab und zu mal
aber
an
so
sich,
tut
oder?
Er, ja, so tut er seinem Verein aber auch keinen Gefallen. Ja, keine Ahnung, ob das dann im Verein auch ähnlich läuft oder so, aber es ist alles Spekulation insofern. Wissen wir das nicht, auf jeden Fall diese Aussagen kommen etwas komisch daher und aber ich habe auch nicht das Gefühl, dass das jetzt irgendwie am Wochenende irgendeine Rolle spielen wird. Das ist wahrscheinlich einfach nur so ein Nebenschauplatz, der dann halt da ist und den man auch ganz schnell abhalten kann. Das haben wir hiermit getan.
Jawohl.
Oder möchtest du noch was dazu sagen?
Nö, gibt's im Prinzip ich glaube, nicht. Sandro Wagner wird sich nur positiv über den HFC äußern.
Genau, Sandro Wagner, du machst heute die Übergänge, sehr gut.
Ich gebe an.
Wir kommen von einem zum nächsten. Genau, das ist ja das Spiel, was dann danach kommt.
Jawohl, das Spiel.
Das Spiel, ja, vielleicht schon der Saison, man weiß es ja nicht, wie es ausgeht, aber auf jeden Fall eins der größeren Spiele dieser Saison gegen Augsburg, DFB-Pokal am Sonntag.
Ja, 18 Uhr.
Auch geile
vielleicht gibt es noch Restkarten, wenn ihr jetzt den Podcast hört, könnte es schon knapp geworden sein. Also HFC hat nochmal.
Also ich muss mal gucken, wie ich an eine Karte komme.
Samstag oder Sonntag jetzt geschrieben, es gibt irgendwie noch 600. Jetzt sind wir ja schon bei Montag und morgen ist Dienstag. Also vielleicht ist es schon zu spät, aber ihr könnt ja nochmal schnell reinklicken, falls ihr noch keine habt.
Ansonsten wird es auch irgendeine Übertragung geben, die man sich angucken
Sky
kann.
Sky überträgt ja den,
glaube ich. Sky macht das ja.
Ich also soweit ich weiß, liegen die Rechte noch bei Sky. Mittlerweile gibt es ja da auch einen großen Kuchen.
Sonst das HFC-Fanradio.
Ja,
die sind auch immer sehr ungefähr. Ja, das ist immer unglaublich gut. Ja.
Genau, da sind auf jeden Fall mehr Emotionen als bei Sky dabei wahrscheinlich.
Definitiv, definitiv.
Genau, aber das Spiel zieht halt vor allem dank Sandro Wagner, muss man ja auch sagen. Also der FC Augsburg, er mag es mir verzeihen, ist jetzt nicht der attraktivste Bundesligist. Ist ein Bundesligist, aber naja, ist halt der FC Augsburg. Sandro Wagner ist jetzt, Trainer. Nachdem er Co-Trainer von Julian Nagelsmann war und Daniel Mayer hat es ja, als er vor ein paar Wochen hier zu Gast war im Podcast, den man immer noch hören kann, der immer aktuell bleibt, hat er ja gesagt, das ist für den HFC durchaus auch eine schöne Sache und dank Sandro Wagner bekommt man dann natürlich hat das schöne Bild gezeichnet, ein kleines Stück vom Aufmerksamkeitskuchen ab, auch wenn der HFC in dem Fall nur der Sparingspartner ist, aber was Wagner da für eine Strahlkraft hat, das hat man ja schon bei einer Vorstellung gesehen. Da war dann in verschiedenen Medien zu lesen, dass irgendwie 60 Vertreter in dem kleinen Presseraum des FC Augsburg waren und mehrere Fernsehstationen. Also der Raum war wahrscheinlich noch nie so gefüllt, außer vielleicht, wo Augsburg damals aufgestiegen ist. Da sieht man schon, was Wagner für eine Strahlkraft hat. Und das jetzt eher wahrscheinlich weniger, weil er früher mal Bundesliga-Profi war, sondern weil er halt irgendwie so ein Profi war mit
Charakter.
Einer gewissen Aura. Ja.
Ja, auf jeden Fall ein Typ, den man ja immer gerne zuhört, zuguckt und so. Ich glaube, das ist einfach das, was ihn da ausmacht. Mal gucken, wie es jetzt in der Station wird. Ich glaube, das ist ja schon nochmal ein Schritt für ihn. Da bei Augsburg. Und Augsburg, man kann es nicht besser sagen. Augsburg ist halt Augsburg. Aber wir gucken. Vielleicht ist ja irgendwas drin. Der HFC ist ja, meistens war in der ersten Runde Schluss, aber mal gucken.
Es ist ja immer der kleine Reiz, dass ein Bundesligist immer mit dieser Erstrundenpartie in die Saison startet, während der HFC natürlich schon voll im Liga-Betrieb ist. Und was man so hört, versucht ja auch Sandro Wagner, das ist ja, wie gesagt, also so viel Augsburg-Berichterstattung habe ich, glaube ich, selten gesehen. Ist jetzt regelmäßig auch irgendwie darüber, was er da alles für taktische Ideen macht. Und da versucht er schon einiges umzukrempeln und sowas kann ja vielleicht auch mal beim Start ein bisschen stottern. Also wir basteln mal so ein bisschen an der großen Sensation. Das wäre natürlich für den HFC, mal sowas mal zu schaffen, vielleicht mal so einen Weg zu gehen, wie es jetzt mal Saarbrücken oder Bielefeld geschafft haben. Wäre für die Aufmerksamkeit großartig und natürlich fürs Vereinssäckel, das ist ja immer noch nicht so
breit. Für den Geldbeutel wäre das auch sehr schön, ja.
Wird schon eine Runde zu überstehen, wäre natürlich schon ein Riesengewinn. Und dann können wir auch nochmal über einen ganz anderen Zugang vielleicht reden, den wir noch gar nicht auf dem Zettel haben.
Dann wird es doch Leon Goretzka. Ich mache das hier mit der Leon Goretzka zum HFC.
Es wird nicht einfacher als gegen St. Pauli letztes Jahr, sondern schwerer. Also davon kann man schon ausgehen, die reine individuelle Qualität von Augsburg. Ja. Das ist halt auch ein gestandener Bundesligist und kein Bundesliga-Aufsteiger, wie St. Pauli das war. Auch wenn die immer so ein bisschen graue Maus sind, die machen das jetzt halt auch schon, ich weiß gar nicht, 15 Jahre oder so sind die, glaube ich, inzwischen Bundesliga. Das ist schon nicht einfach und dann brauchst du schon den 110% perfekten Tag.
Absolut. Okay, dann sind wir durch. Wieder deutlich über eine halbe Stunde hier geredet. Das ist immer, ist
da stehen Quatsch. Drei Zettel, ja, drei Themen da drauf und ich weiß auch nicht.
Ich weiß auch nicht, wie das immer geht. Gut, ich danke euch beiden.
Sehr gerne.
Sehr schön. Und dann hören wir uns nach dem Augsburg-Spiel wieder.
Korrekt, dem 7:6 nach Elfmeterschießen.
Sieg für den HFC.
Sieg für den HFC. Pascal Schmiedemann schweißt ihn in den Winkel, den entscheidenden.
Das Monster, wie wir gelernt haben. Laut Daniel Mayer. Übrigens, Daniel Mayer Podcast, die beiden sind, also der erste ist noch der meistgehörte, aber der hat ja noch nicht so viel, der zweite Interview-Podcast, hat ja noch nicht so viel Zeit, der meistgehörte zu werden, aber die sind beide ganz weit oben.
Der holt schon auf, sozusagen.
Naja, der ist schon gut eingestiegen und macht jetzt quasi über Strecke noch.
Woran das wohl lag? Aber das klären wir intern.
Ja, genau. Gut, ich danke euch. Ciao, ciao.
Ciao.
Chemie kennt keine Liga. Der HFC-Podcast der Mitteldeutschen Zeitung.